SWR 2 Zeitgenossen.
Bei der Vorbereitung unseres Gesprächs, Stefan Gemmel, bin ich dauernd auf Superlative gestoßen. Sie sind einer der meistübersetzten Schriftsteller in Rheinland-Pfalz. Sie absolvierten die schnellste Lesereise der Welt, nämlich 82 Lesungen in 13 Tagen, 10 Stunden und 7 Minuten. Sie lasen vor den weltweit meisten Zuhörern und bekamen die höchste deutsche Auszeichnung, nämlich das Bundesverdienstkreuz. Diese Superlative, für was stehen die? Dass sie ein Spielertyp sind, die Herausforderungen lieben, das Risiko, den vollen Einsatz?
Ja.
Was ist es?
Ja, wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Also ich setze immer gern eins oben drauf und teste wahnsinnig gerne aus, was geht und was geht nicht. Zum Beispiel die Weltrekorde habe ich selber erfunden. Also dann suche ich mir nicht, was kann man toppen, sondern was kann man neu in die Welt setzen, dass andere dann toppen dürfen. So experimentieren und testen, was geht nicht, wo sind die Grenzen, das finde ich total stark.
Sind Sie denn schon auch mal an Ihre Grenzen gestoßen? Haben Sie Dinge vorgehabt, die Sie verwerfen mussten, oder klappt's meistens?
Ich stoße dann an die Grenzen, wenn ich zum Beispiel Klassen überfordere, wenn ich mit einem Workshop komme, wo ich dann versprochen habe, oh, wir werden einen Kalender draus machen, zum Beispiel aus euren Texten. Das ist mir schon öfter passiert, aber dann muss ich einfach einen Workshop-Tag mehr einlegen, als ich dachte, oder ich muss zu Hause ein bisschen mehr arbeiten, als ich dachte, oder ich muss während des Workshops anders vorgehen. So, dass ich bisher krachend gescheitert bin, toi, 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 ist hier Holz, ist es noch nicht geschehen bisher.
Das heißt, Sie sind nicht so verbissen, dass es dann auch gelingen muss, sondern Sie können auch nochmal umschwenken.
Also genau das ist das Spannende daran. Wenn ich mit einem festen Konzept irgendwo rangehe, an eine Sache, die es bisher noch nicht gab, dann würde ich mich ja selber in Grenzen setzen. So bin ich gespannt, was habe ich vor und was entwickelt sich wohl daraus. Ich bin auch schon in den Workshop und wollte mit denen Heftchen schreiben und nachher sind ganze Bücher daraus entstanden. Also auch sowas passiert schon mal. Aber genau das finde ich halt spannend. Ich gehe meistens mit dem Grundkonzept in eine Situation rein und schau dann selber, was ist möglich, was geht und was geht eben nicht.
Und dann wird dieser Stefan Gemmel, wie viele andere Autorinnen und Autoren, ausgebremst durch die Corona-Pandemie. Sie sind normalerweise ja mit ihren Kinder- und Jugendbüchern enorm viel unterwegs und haben Lesetermine in ganz Deutschland. Viele, viele mussten abgesagt werden. Die Buchmessen wurden abgesagt oder verliefen ganz anders als geplant. Wie sind Sie damit klargekommen?
Ja, wie alle Freiberufler war es sehr, sehr schwer. Also am Anfang habe ich die freie Zeit genutzt, um ein neues Buch zu schreiben. Das hat auch super funktioniert. Doch dann habe ich gemerkt, dass mir diese Lesungen unwahrscheinlich fehlen und auch die Workshops. So dieser Austausch mit den Kindern, das ist ja das, wofür ich brenne. Es ging nicht nur ums Finanzielle, sondern ich kann es ja ruhig offen sagen, also bei mir ging fast eine Depression los, weil mir einfach dieser Austausch fehlte. Und dann habe ich überlegt, es gibt ein Motto, was ich wunderbar finde und es soll von Loriot stammen. Das heißt, in der Krise suchen intelligente Menschen nach Lösungen und dumme Menschen suchen nach Schuldigen. Und ich finde, dieser Spruch passt so auf das Jahr 2020 wie sonst kaum einer. Und ich dachte, na, machst du halt einen Intelligenztest, ne? Stefan sucht nach Lösungen und habe dann überlegt, wie könnten denn Corona-Lesungen aussehen? Hab dann überlegt und auch geschaut. Ich war in Gottesdiensten, hab mir das angeschaut, hab diese ganzen Regelungen und Vorschriften mir alle angelesen und hab gemerkt, der Trick ist einfach kleine Gruppen, große Räume. Und so habe ich dann Turnhallenlesungen verfeinert. Das heißt, die Kinder bringen ihre eigenen Stühlchen mit. Dadurch musste nicht nach jedem Durchgang alles desinfiziert werden. Lauter solche Sachen. 3,5 Meter Abstand, denn bis zu 4 Metern kann man Aerosole spucken, sag ich mal. Und habe dann tatsächlich als einer der ersten Autoren bundesweit wieder lesen dürfen. Denn ich habe das erst getestet in der Schule und dann wurde es weitergetragen. Und dann habe ich mein Konzept auch weitergegeben an Kollegen, die nach dem Konzept auch wirklich dann Formate weiterentwickelt haben oder eben nach diesem Konzept dann auch auftreten konnten. Es kamen super schöne E-Mails und das hat mir dann wieder wahnsinnigen Auftrieb gegeben. Ich durfte Kinder treffen und zum Kichern bringen und sogar Kollegen helfen. Insofern, ja, aus der Krise eine Chance machen, das hat Gott sei Dank bei mir funktioniert.
Und trotzdem haben viele Kindergärten und Schulen dermaßen mit dem Alltag zu kämpfen, mit der Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften und so weiter, dass trotzdem viel abgesagt wurde, oder?
Ja. Also die Schulen haben enorm viel geleistet in dieser Zeit. Es wurde sehr, sehr ernst genommen, das Ganze. Wenn ich also wirklich meine Lesungen hatte, es wurde bis auf den kleinsten Millimeter alles ganz genau abgemessen. Die Kinder wussten Bescheid, haben sich auch super verhalten. Also man staunt ja, wie schnell sich die Kinder an diese Masken gewöhnt hatten. Also wenn ich rausgehe, Maske auf, wenn ich reinkomme, Maske aus, das war gar kein Problem. Und die Schulen haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und von daher war, Lesungen zu veranstalten, zwar der Wunsch vieler Schulen, aber es wurde doch abgesagt, weil der Druck von außen so enorm groß war. Also Eltern haben Schulen regelrecht angegriffen. Wie könnt ihr das tun? Selbst wenn sie dann diese Corona-Verordnungen und unsere Vorschriften, dann, wir haben ja alles eingehalten, auch wenn sie es das erfahren haben, selbst dann wurden die angegriffen und jede Schule hatte Angst, jetzt sage ich ganz laut, vor der bestimmten Presse, die dann nachher schlagzeilenartig vielleicht gegen solche Schulen oder vielleicht sogar den Träger vorgeht. Und deswegen, es gab Schulen, die haben sehr gerne wieder veranstaltet, aber es gab auch sehr viele Schulen, die sagten, du, gerne nächstes Jahr, aber in diesem Jahr bitte nicht.
Sie haben auch viel online versucht. Sie haben Formate entwickelt, um online in spielerischer Form, zum Beispiel während des Händewaschens, haben Sie ein Buch vorgestellt, also Bücher und Seife oder so heißt es, glaube ich. Also Sie haben ganz, ganz viel online versucht. Was ist online möglich gewesen und wo sind einfach die Grenzen?
Ja, die Grenzen sind einfach in dem direkten persönlichen Austausch. Also wenn ich eine Lesung mache, dann gucke ich den Kindern direkt in die Augen, merke, oh, der eine Wackelige da, der hält mir nicht mehr lange, ich muss die Stimmfarbe ändern oder einfach mal aufhören zu lesen und was erzählen. Zur Recherche mache ich das dann schon mal oder ich zeige auch schon mal, wie Illustrationen entstehen. Also ich merke direkt vor Ort, wie kommt das alles an, was ich vorbereitet habe und kann ich das auch so weiter durchziehen. Das habe ich digital fast gar nicht, denn die Kinder, wenn sie von zu Hause eingeschaltet werden, hampeln sowieso vor dem Bildschirm. Also die hampeln alle, selbst die, die gut zuhören, haben noch was zum Spielen in der Hand, weil zu Hause ist halt irgendwas Greifbares immer da. Insofern kann ich die Kinder sehr viel schlechter einschätzen. Oder aber, wenn ich für eine Klasse lese, wo ich den gesamten Raum auf dem Bildschirm sehe, auch dann ist der persönliche Kontakt ja nicht da. Die sehen mich digital, ich sehe die digital, aber so dieses mal ein Schmunzeln zuwerfen oder einfach nur mal schnippen, um einen, der gerade schwätzt, zur Ruhe zu bringen. Die wollen ja nur erinnert werden, du, ich bin doch da, ne? Hör doch mal zu. Das funktioniert dann einfach nicht. Und von daher ist da so eine fürchterliche Distanz, wenn man digital liest. Ich mache es, aber ich mag es nicht.
Die Langzeitfolgen des Homeschooling und sonstigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche ist ja noch gar nicht wirklich absehbar. Und auch Kinder und Jugendliche sind krank geworden. Sie haben eben schon mal gesagt, Sie selbst haben bei sich fast sowas wie eine Depression gemerkt. Und Sie haben, Herr Gemmel, ja seit vielen Jahren Kontakt zu so vielen Kindern und Jugendlichen. Was ist Ihr Eindruck? Also was macht die Krise mit den Kindern?
Ja, also mein Eindruck ist der, dass die Kinder, die gerne lernen und die auch Schule als Hobby verstehen, die kommen klar. Wer nicht klarkommt, sind die Kinder, die zu Hause es auch schwierig haben. Also die sind ja nun mal dann in dem Haushalt, in dem es ihnen nicht gut geht. Sei es, dass die Eltern nicht gut mit ihnen umgehen oder dass die Gegebenheiten nicht so sind, dass man auch zum Beispiel lernen kann. Natürlich haben wir Haushalte, in denen leben 4 Kinder in einem Raum miteinander und dann sollen die lernen und die Mutter vielleicht auch noch Homeoffice betreiben. Die fallen hinten über und psychisch geht da auch einiges verloren. Denn Schule ist ja viel, viel mehr als nur ein Lernort. Es ist ja ganz oft die Heimat. Es ist ja auch der Treffpunkt für Freunde. Das heißt also diese Vereinsamung, die war großes Thema, wenn ich mit den Kindern über Corona gesprochen habe. Ich habe in der Zeit, wo sie zwischen diesen beiden Lockdowns, ich sag mal so nach den Sommerferien, auch Workshops gehabt, wo ich Zeit hatte, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und da ist das Wort Vereinsamung immer wieder gefallen. Mama, Papa haben auch manchmal keine Zeit, manchmal auch kein Interesse oder auch kein Geschick, mir zuzuhören. Meine Freunde, die kriege ich nur per WhatsApp oder per Telefon. Einfach mal bei jemandem den Kopf an die Schulter anlehnen. Das war bei vielen Kindern nicht möglich. Und ich bin auch sehr gespannt, was Corona mit der Psyche von diesen Kindern gemacht hat.
Also haben sich Kinder auch an Sie gewendet und um Hilfe gebeten? Weil Sie sind ja bekannt, Sie haben viel Kontakt, Sie sind eine Vertrauensperson für die Kinder.
Schon, und ich komme halt fremd in eine Schule rein und die Kinder merken sofort, ui, auf den kann man zugehen. Also früher habe ich auch ganz gerne mal ein High Five gemacht mit dem Kind oder mal so in die Seite geknufft. Darf man zurzeit ja nicht, ist ja auch richtig. Aber die Kinder merken, oh, an den kann ich nahe ran. Und dadurch, dass ich völlig unbelastet auf die Kinder zugehe, also dadurch, dass ich mit der Schule eigentlich nichts zu tun habe, ich besuche die nur, kommen die Kinder schon mal und benutzen mich wie so einen kleinen Prellbock. Hör mir doch mal zu, andere tun es nicht. Und dann bekomme ich gerade in Workshops, wenn alle arbeiten, dann kommen die Kinder nach vorne, darf ich dich was fragen? Wir gehen raus und dann gibt es keine Frage zum Text, sondern eine Frage zum allgemeinen Zustand des Kindes.
Können da Bücher noch helfen, Kindern Trost zu spenden oder Kinder irgendwie aufzufangen, Mutmacher zu sein? Oder ist diese Krise einfach zu tief?
Nein, die Bücher können immer immer helfen. Es muss ja auch nicht das Corona-Buch sein, sondern einfach ein Buch zum Beispiel zum Thema Trauer bewältigen. Ja? Also wenn ich die Oma nicht besuchen darf und sie fehlt mir doch so sehr, dann kann ich auch mit einem Trauerbewältigungsbuch anfangen, mir Techniken zu suchen, wie gehe ich damit um.
Hat Corona auch in Ihren Büchern schon Einzug gehalten, Herr Gemmel?
Oder wehre ich mich. Ich möchte das nicht. Ich möchte irgendwie, ich weiß auch nicht, auf bessere Zeiten hoffen und dann alles vergessen. Es kann sein, dass es irgendwann geschieht, aber ich werde kein absolutes Corona-Buch schreiben. Aber ganz gewiss wird es irgendwann mal eine Handlung geben, wo in der Rücksicht der Umgang meines Helden mit Corona ein Thema sein wird. Denn Corona war ein einschneidendes Erlebnis. Nicht nur in unserer Generation, sondern vor allem in der Generation der Kinder und Jugendlichen, die ja noch in der Selbstfindungsphase waren. Und von daher wird das Thema Corona uns auch noch in vielen Jahren begleiten. Ich vermute schon, aber es wird, wie gesagt, immer ein Randthema sein.
Ihr erstes Kinderbuch ist Mitte der 90er Jahre erschienen mit dem Titel Der Rabe in der Arche. Seitdem haben Sie mehr als 50 Bücher veröffentlicht. Welche Zutaten braucht ein gutes Kinderbuch oder ein gutes Jugendbuch? Sie haben gerade schon gesagt, Corona würden Sie eher als vielleicht nochmal Gewürz am Ende sehen. Aber welche Zutaten braucht ein gutes Kinderbuch?
Ja, das, was es seit Jahrtausenden in allen Büchern braucht. Ich brauche was zum Kichern, ich brauche was zum Nachdenken und ich brauche was zum Mitfiebern und zum Daumendrücken. Das heißt, ich brauche was Spannendes und was Witziges und vielleicht irgendwas, ich sag mal gerade Besinnliches, irgendwas, was mich anregt. Sei es eine Figur, die mich ins Nachdenken bringt oder eben ein Thema, lass mich es ruhig bei Corona, ne? Ein Thema, das mich selbst berührt und wo ich jetzt wissen möchte, wie gehen denn die Figuren in diesem Buch damit um? Denn Kinder reflektieren und nicht nur Kinder, der Leser allgemein reflektiert, wenn er eine Geschichte liest, immer mit den eigenen Erfahrungen, mit dem eigenen Leben. Und das mögen Kinder auch sehr gerne. Und von daher muss ich so schreiben, dass ich zwar nah dran bin an den Kindern, dass ich aber doch mal Luft zum Durchatmen lasse zwischendurch, mal ganz kurz kichern oder wenigstens mal schmunzeln und dann wieder ins Thema rein.
Was ist Ihnen beim Schreiben wichtig?
Mir ist beim Schreiben sehr wichtig, dass ich die Kinder auch wirklich erreichen möchte. Also wenn wir tatsächlich ein Thema haben, das Kinder berühren soll. Also es gibt ein Buch von mir zum Thema Trauerbewältigung. Da habe ich sehr, sehr lange dran vorbereitet. Die wenigsten Leute wissen ja, dass es die Vorbereitung eines Buches meistens sehr viel mehr Zeit braucht als das eigentliche Schreiben.
Und dieses Wie haben Sie da recherchiert bei dem Thema
Buch,
Trauer?
Genau, Elfenmelodie. Ich habe mich schlau gemacht, welche 7 Phasen der Trauer gibt es und wie bereite ich das für Kinder auf? Und habe erst überlegt natürlich, das Stofftier verschwindet oder das Haustier stirbt oder doch die Oma und habe das Ganze nachher auf eine Elfenwelt genommen und habe die Kinder erstmal witzige Sachen machen lassen. Da war der Schmunzler, dadurch kommen sie mir sehr nah, aber dadurch, dass es eine Elfenwelt war, hat es das Kind dann doch die Distanz. Also es ist ja dann doch nicht meine Welt, es ist dann deren Welt. Die ähnelt zwar meinem Leben völlig, aber es ist doch so weit, dass ich zwar ins Trauern komme, weil der eine Elfenjunge stirbt auch tatsächlich, aber es ist dann doch so weit entfernt, dass ich mich darauf konzentrieren kann, wie geht denn jetzt das Elfenmädchen, die Freundin, mit diesem Tod um. Da möchte ich die Kinder, wie man heutzutage sagt, ich möchte die gerne abholen. Also ich möchte die wirklich ganz gerne da berühren, wo es sie betreffen könnte. Und so gibt's ja Thema Armut bei uns, sexueller Missbrauch war bei mir schon mal ein Jugendbuchthema, Jugendgewalt. Alles das findet bei mir Einzug, aber bitte immer dann auch in spannenden Geschichten, die mir dann aber auch gut tun.
Woher schöpfen Sie Ihre Ideen?
Tatsächlich Augen auf und durch die Welt gehen, das ist das Wichtigste. Da kommen erstmal die Ideen her und dann sehr, sehr oft der Austausch mit den Kiddies. Also ich habe jetzt gerade zurzeit läuft ein Workshop mit einem Gymnasium in Alzey, wo die Schüler auf mich zukamen, sie würden gern den zweiten Teil eines meiner Bücher schreiben.
Ach ja.
Es gibt von mir Marvin das Pirateneinhorn und die Kinder hatten das im Deutschunterricht durchgenommen. Ich wurde zur Lesung eingeladen und danach kommen die zu mir, ob sie den zweiten Teil schreiben dürfen. Ich sage, was seid ihr denn? Ich schicke doch der Lehrer. Und der winkte von hinten, der wusste von gar nichts. Dann kam ich mit den Kiddies ins Gespräch, die wollten das tatsächlich haben. Und während ich mit Kindern arbeite und während ich deren Ideen höre, flammen in mir nochmal eigene Einfälle auf. Und dann sehe ich mich, wie ich als Kind da saß mit meinen vielen Ideen und kann dann die Kinder lenken, während bei mir im Hinterkopf auch schon wieder einiges arbeitet. Und deswegen bin ich auch immer so nah an den Kindern dran, weil ich arbeite nun mal mit denen und dann merke ich auch, wie die ticken.
Für welches Alter schreiben Sie am liebsten?
Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird und ich kann es fast nicht beantworten, sondern die Frage ist nicht, für welches Alter, sondern welches Thema schreibst du gerade am liebsten? Also wenn mir ein Thema vor die Füße fällt, will ich darüber schreiben. Und dann überlege ich, zu wem passt das jetzt gerade? Das Thema Jugendgewalt zum Beispiel wurde ein Roman, weil ich ein Jahr lang mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeiten konnte. Ich war in einem Anti-Gewalt-Training eingeladen, mir das anzuschauen und habe das als Recherche genommen. daraus wurde natürlich dann ein Jugendbuch, denn ich konnte ja das, was ich erlebt habe, dann auch umsetzen. Bei anderen Themen überlege ich mir dann, für wen könnte das jetzt passen? Und dann merke ich, wie es mich so magnetartig zu einer Zielgruppe zieht. Und dann wird es eben ein Bilderbuch oder ein Erstleser oder ein Kinderbuch. Das geht tatsächlich danach, wo ich denke, für diese Altersgruppe braucht es jetzt dieses Thema.
Vielleicht auch, in welchem Alter der Protagonist sein kann.
Unbedingt, auch das, ganz genau. Danach geht es ja immer. Ne? Man setzt den Protagonisten bei Kinder- und Jugendbüchern immer ein bisschen älter an, als die eigentlichen Leser sind. Denn die wollen ja nach vorne schauen. So schreibe ich dann für die 10-Jährigen aus der Sicht der 12-Jährigen. Und dann überlege ich, der 12-Jährige, ist das schon ein Thema für ihn? Wenn wir zum Beispiel bei Jugendgewalt bleiben würden, da entsteht ja erst gerade was im Alter von 12. Und ich wollte schon zeigen, wie es ist, wenn man mitten in der Spirale steckt. Also habe ich doch einen 16-Jährigen dann nehmen wollen. Und dadurch definiert sich für mich immer die Zielgruppe. Also ich überlege nicht, habe ich heute Lust auf ein Bilderbuch oder auf ein Kinderbuch, sondern ich überlege vielmehr, wer braucht gerade dieses Thema.
Ihre Bücher sind in 21 Sprachen übersetzt, darunter Koreanisch, Japanisch und Serbisch und viele mehr. Funktionieren die Geschichten auch so eins zu eins in anderen Ländern und in anderen Sprachen oder müssen die modifiziert werden?
Das ist eine sehr schöne Frage, denn ich staune immer wieder, wie modifiziert wird. So gibt es zum Beispiel ein Buch von mir, ein Bilderbuch, das wurde damals ins Asiatische übersetzt und dieses Buch war bei uns in Weiß gehalten. Ein Bilderbuch. Aber Weiß ist im asiatischen Raum sehr oft eine Trauerfarbe, wie bei uns das Schwarze. Also gab es das Buch dann auf Orange. Und das fand ich gar nicht schön. Aber ich kann es natürlich verstehen. Oder das nächste wäre, dass sogar dasselbe Buch wurde übersetzt ins Afrikanische. Und in dem Buch kommt aber ein Dachs drinne vor. Aber den kennt kein afrikanisches Kind. Und so hieß es nicht, die Maus in der Geschichte läuft in die Höhle des Dachses, sondern die Maus läuft in die Höhle eines Tieres, das am Tage sehr viel schläft. Also der Dachs wurde gar nicht benannt, auch nicht auf Afrikanisch. Es gibt kein afrikanisches Wort, zumindest in Westafrika, für den Dachs, denn den gibt es da einfach nicht. Und also solche Geschichten passieren immer wieder und ich finde das auch sehr, sehr trollig.
Sie sind, Herr Gemmel, ja nicht nur für Ihre Bücher vielfach ausgezeichnet worden, sondern auch für die Art, wie Sie sie vortragen. Sie haben vorhin schon uns ein bisschen teilhaben lassen, wie spontan Sie darauf reagieren, wie die Kinder reagieren, dass Sie das immer als direktes Feedback sozusagen brauchen und aufnehmen. Aber beim Vortrag schreien Sie, krächzen, flüstern, brummen, röcheln und vieles, vieles mehr. Dafür braucht es doch sicherlich so was wie eine schauspielerische Ader, oder? Haben Sie das irgendwie gelernt?
Statt dieser schauspielerischen Ader habe ich Spaß an der Sache. Also ich muss es jetzt zugeben, ich habe ja als Kind nicht gelesen. Da staunen auch immer die Kinder, wenn ich das in der Schule erzähle. Und ich habe dann später mal eine Autorenlesung mit Joe Pestum erlebt. Der hat das auch sehr, sehr gut gemacht, aber er saß am Tisch und hatte sein Wasserglas und sein Buch. Und er las wunderbar, wirklich, war auch für Fragen da. Und erst ab dieser Fragestunde fand ich es interessant, denn da kam er aus sich heraus. Später, als die Bücher jetzt dann da waren und die ersten Anfragen für Lesungen kamen, habe ich mich gefragt, was hätte mich in dem Moment denn begeistert? Also was hätte mich denn zum Lesen gebracht, statt jemandem, der dort sitzt? Und ich dachte, der hätte den Affen machen müssen. Ne? Der hätte also vorne richtig Gas geben müssen. Und das ist der Grund, warum ich den Affen mache und so Gas gebe. Ich will einfach die Lesemuffel erreichen. Denn Kinder, die gerne lesen, die kann man ja auch gut darin bestätigen. Die gehen auch gerne mit mir mit. Oft kriege ich dann aber auch schon mal zu hören, also du bist schon sehr hektisch, ne, von den Kindern, die gewöhnt sind, dass sie abends in Ruhe vorgelesen bekommen. Aber die anderen, die sagen, boah, ich brauche ja Turnschuhe, um dir zuzuhören, ne, das sind die, die dann sagen, und so viel Lebendigkeit steckt da zwischen zwei Deckeln, hey, zeig doch mal her. Und ich kriege ganz oft die Rückmeldung, dass Eltern dann sagen, ey, das war's aber dann auch. Mit deiner unruhigen, witzigen, schnellen Art hast du tatsächlich den Jungen dann doch erreicht. Meistens ist es der Junge.
Okay. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Sie haben zwei Weltrekorde aufgestellt. Das eine war die schnellste Autorenlesung, ein Lesemarathon, den Sie bewältigt haben. 82 Lesungen an unterschiedlichen Orten in knapp 14 Tagen.
Mach ich nie wieder.
Das stelle ich mir auch wahnsinnig stressig vor. Das sind ja 5 bis 6 Lesungen am Tag. Jede musste mindestens eine Stunde lang sein. Wie ging das? Sie haben im Auto gegessen, glaube ich, und sich umgezogen oder gewohnt. Wie haben Sie das überhaupt geschafft?
Also es war tatsächlich immer auf der Bühne eine Stunde Palaver, ne? Dann schnell weg, ab ins Auto und dann schon wieder los. Wir hatten zumindest schon mal einen Fahrer. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Ich bin nicht selber gefahren. Und wenn ich sage wir, dann ist es die Eva Fitzner, vom Leserattenservice, die Dame, die diese Dinge alle organisiert. Wir machen diese Weltrekorde gemeinsam. Und sie war immer dann schon im Auto bereit und hat auch schon den nächsten Veranstaltungsort angerufen. Kommen wir gut durch, kommen wir nicht gut durch. Also diese Sachen wurden mir abgenommen. Das heißt, ich konnte auf dem Rücksitz schnell mal durchhecheln, bevor man kurz danach wieder auf die Bühne musste. Eine Stunde Palaver, ab, wieder runter. Dann gab es irgendwo Hotels, da sind wir dann abends ins Bett gefallen, am Morgen dann sehr, sehr früh raus und gerade wieder los. Es war sehr spannend. Die ersten Tage und die letzten Tage. In der Mitte gab es den Durchhänger.
Okay.
Das kennt man ja auch tatsächlich dann, wo man denkt, du meine Güte, was tust du dir hier an? Und ausgerechnet zu dieser Zeit waren wir auch in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs. Voraussetzung war, dass jedes Bundesland belesen wird und es in jedem Bundesland mindestens 6 Lesungen geben muss. Das heißt, Baden-Württemberg mit 6 Lesungen, da ist viel Fahrt dazwischen.
Na klar.
Und da war es dann so, dass ich halt eben doch müde wurde oder dass das Adrenalin sich dann doch senkte. Und dann sind wir mal eine 1,5 Stunden gefahren und jetzt musste ich alle Reserven wieder nach oben holen und war ja sowieso schon nicht mehr so fit. Also die Tage in der Mitte, die haben mich richtig, richtig Kraft gekostet.
Wussten Sie da abends noch, wo Sie morgens waren?
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben nur die Liste abgearbeitet von 80, 82 Orten und nach hinten wurde nicht mehr geschaut.
Aber Sie haben immer die gleiche Stelle gelesen, oder?
Nee, da wird mir bekloppt.
Das stimmt, ja. Jetzt muss ich sagen.
Die Voraussetzung war gewesen, es müssen veröffentlichte Bücher sein, aber es war ja nicht die Lesereise zu einem bestimmten Buch.
Geht auch mal eine Lesung komplett schief?
Komplett schief nicht, aber manche sind sehr schwierig. Ich komme manchmal in Schulen und das hat nichts mit der Schulform zu tun, das erlebe ich überall, dass sich meistens Jungs vorher verabreden, den kenne ich beim letzten Mal, den habe ich schon in der Grundschule erlebt. Pass mal auf, der ist ziemlich flott und witzig, können wir testen mal, ob der wirklich so ist. Und dann machen die einen Wettbewerb draus, mich aus dem Konzept zu bringen. Und das mache ich auch eine Zeit lang mit. Hab dann erstmal meine Sprüche. Ne? Zum Beispiel, also ihr zwei, die ihr da vorne sprecht, wenn ihr der Meinung seid, ich rede zu wenig oder ich rede zu langsam, kommt nach vorne, unterstützt mich. Ne? Und dann kichern die schon, dann haben die ihren Spruch. Sie hatten kurz ihre Bühne auch. Meistens reicht das schon. Oder ich schnipp mal in die Luft vor dem Gesicht von einem, der gerade am Quackeln ist oder so. Aber wenn die penetrant drauf aus sind, wir reden jetzt von 8. und 9. Schuljahr, einfach mal zu testen, wie weit geht der, wann lässt er seine lockere Art los, ja, dann ist auch irgendwann Schluss. Auch zugunsten der anderen muss ich dann sagen, hört bei ihr zwei, ich muss euch leider auseinandersetzen, denn ich habe den Eindruck und zeige auf einen der beiden, du siehst nicht gut von deinem Platz, komm doch einfach mal mit rüber auf den anderen Platz. Also was ich immer versuche, ist Verständnis zu haben. Weil ich war ja auch so.
Charmant machen Sie das.
Ja, genau. Also ich will niemanden auflaufen lassen. Auch die Kollegen zum Beispiel nicht. Denn tatsächlich ist es so, dass ich öfter die sprechenden Lehrer im Hintergrund habe und die zuhörenden Kinder und nicht umgekehrt. Und dann gibt es immer den Spruch, liebe Kolleginnen da hinten, also ich muss ja sagen, eure Kinder sind super. Die hören wirklich toll zu. Also die hören wirklich toll zu. Und dann reicht es meistens schon, dann winken die, zwinkern schon und dann klappt es auch schon wieder. Aber meistens muss ich tatsächlich die Lehrperson ermahnen.
Sie haben auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz die größte Lesung eines einzelnen Autors veranstaltet. Das war der andere Weltrekord. Über den einen, den Lesemarathon, haben wir ja gerade gesprochen, in dem Sie für mehr als 5.400 Kinder gelesen haben. Auch diese Lesung musste mindestens eine Stunde gehen. Besagten die strengen Regeln, um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Außerdem mussten die Kinder aufmerksam bei der Sache sein. Und 18 Beobachter, wenn ich es richtig recherchiert habe, vom Guinness-Weltrekorder, haben den Versuch in Koblenz begleitet. Wie haben Sie das geschafft, Tausende von Kindern bei der Stange zu halten, so dass Sie am Ende den Weltrekord ja geschafft haben?
Ja, es gab zwei Tricks. Und zwar zum einen, also die 60 Minuten Veranstaltung waren vorgegeben, aber den Inhalt durfte ich bestimmen. Das heißt, ich konnte erstmal auf eine witzige Art begrüßen und auch erstmal, wer ist denn alles da, ne, dass man so mal reinruft, die Altersgruppen, springt doch mal auf. Das heißt, dann hatten die schon mal ordentlich Bewegung und dann auch Lust, erstmal zuzuhören. Dann war hinter mir eine riesige Leinwand aufgebaut, auf der die Illustrationen gezeigt wurden. Das heißt, ich habe die Geschichte eigens dafür geschrieben und die spielte in der Festung. Und wir haben mit Theaterkindern vom Jugendtheater Koblenz, hatten wir Szenenfotos erstellt vorab, die dann genau dort auch spielten. Das heißt, die Kinder haben sich dann auch dann was anschauen dürfen, während zugehört wurde. Und ein Teil, und das war der spannendste für mich, war, dass ich mit den 5000 gelesen habe. 5.400 Kinder. Das heißt, sowas musste vorbereitet sein und ich wusste ja gar nicht, ob sowas geht. Das kann ich ja nicht testen. Ich habe einen Text entwickelt, der mit Textfragmenten arbeitet. Die Schulen, die sich beteiligt haben, haben vorher diese Texte bekommen. Da gab es blaue und rote Texte und die haben keinen Sinn ergeben. Das waren halbe Sätze, manchmal nur Wörter. Und die haben keinen Sinn ergeben, erst in dem Moment, wo wir das gemeinsam gemacht haben. Das heißt, ich war der Barde, es war so eine mittelalterliche Geschichte und es waren Gedichte. Das heißt, ich habe begonnen, das Gedicht, die blaue Gruppe hat es weitergeführt, die rote hat es beendet und dann hat das Ganze funktioniert. Gedicht deswegen, weil Rhythmus und Tempo bei einem Gedichtvortrag, das kann man vorher vorgeben. Und die haben sich dran gehalten und als ich da oben stand und habe gemerkt, mein Gedicht ist sogar verständlich, das, also man konnte wirklich verstehen, was da gelesen wurde von den Blauen und den Roten und das waren ja dann 2.500 Leute, ganz ehrlich, das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Als dann klar wurde, wow, das funktioniert sogar, musste ich mich aufs eigene Lesen konzentrieren, weil ich hätte am liebsten einfach nur zugehört.
Das war wahrscheinlich der Trick, dass sie die so doll eingebunden haben, dass die gar nicht anders konnten, als irgendwie mitzumachen.
Ja, und die Stunde war dadurch kunterbunt, also buchstäblich sogar. Ne? Es gab die Bilder, es gab das Vorlesen, es gab das Mitmachen, es gab das eigene Lesen und jeder war auch gespannt. Die haben ja alle vorab diese Texte lesen sollen und keiner wusste, was wird denn aus diesen Buchstaben und Wörtern, das gibt ja alles keinen Sinn. Als die Kinder auch merken, da gab es so einen Aha-Effekt, als sie merken, boah, das wären Gedichte, auch dann waren die mehr am Zuhören als am Lesen. Also es war gut, dass sie es vorbereitet hatten, denn dadurch kannten sie ihren Teil und waren gespannt, was das andere denn ergibt.
Was ist der Reiz für Sie an solchen Großveranstaltungen?
Ja, das ist der Reiz. Was geht und was geht nicht? Wäre das ein einziges Gemurmel geworden, hätte ich da oben ziemlich blöd gestanden. Aber ich hätte dann im Nachhinein sagen müssen, schaut, das ist live, man kann das nicht trainieren. Also ich glaube, dass ich mit solchen Niederlagen auch umgehen könnte. Ich glaube schon, dass mich das jetzt nicht niederwerfen würde. Denn natürlich, jeder, der was Neues probiert, kann auch scheitern. Meine Angst vorm Scheitern ist groß, aber nicht so groß, dass es mich aus der Bahn werfen würde, glaube ich.
Wie nachhaltig sind solche Großereignisse dann in Sachen Leseförderung? Oder ist es doch eher die kleine, intimere Lesung in der Klasse oder in der Bücherei, wo Kinder beim Lesen bleiben, die sonst keinen Kontakt zu Büchern haben? Oder ist es eben auch die Veranstaltung mit 5.400?
Ja, es ist beides. Also tatsächlich kann ich in einer kleinen Lesung mit 5 Kindern genauso viel bewirken wie in einer großen Lesung mit 5.000 Kindern. Es kommt dann tatsächlich darauf an, wie sind die Bedingungen. Bei diesen Weltrekorden ist es so, wir wollen ja Lesen als Massenphänomen darstellen. Das heißt, wir haben mit Sicherheit 3/4 darunter, die Bücher mögen. Mal mindestens die Hälfte, die wahnsinnig gerne liest, 1/4, die jeden Tag lesen. Und dann ist aber auch noch ein großer Teil, der sich gar nicht für Bücher bisher interessiert hat. Jetzt merken die aber, die anderen haben so einen Spaß dabei. Und wenn die dann auch noch selber lesen dürfen und lachen schon wieder, ne, dann wird den Kiddies irgendwie klar, ich verpasse doch gerade irgendwas. Weil diejenigen, die sich mit ihren Büchern abgeholt und sogar noch eins draufgesetzt fühlen, ne, weil diesen Massenevent kennen die ja so dann auch nicht, die strahlen wie die Putzeimerchen und dazwischen stehen die, die denken, wow, hätte ich nicht gedacht, ne? Bücher, so, Und dann kriege ich die ans Nachdenken. Es gab für die Uni in Koblenz eine Evaluation tatsächlich und nach einem Jahr wurden viele Kinder befragt und die immer noch sagten, ja, doch, seitdem lese ich mehr oder seitdem habe ich mal was gelesen. Einer sagte auch, ja, seitdem habe ich gelesen, aber nichts mehr von dem Stefan. Auch das gab's. Ne? Anscheinend wollte der mal wissen, was schreiben denn andere so. Das ist mir dann auch egal. Aber der kleine Kerl liest, ne? Und das freut mich ja so irre. Von daher bekomme ich jetzt immer noch die Rückmeldungen, wenn ich dann durch Koblenz gehe. Deutlich stand ich an der Kasse und dann hieß es, ich weiß, wer Sie sind, Herr Gemmel. Und Sie haben mein Kind zum Lesen gebracht. Ja. Und dann ist der Rest der Woche, kann ja nicht mehr schieflaufen. Ne? Dann drücke ich den Rücken durch und ja, bin dann König für einen Tag. Und das passiert jetzt immer noch und dieser Weltrekord ist ja schon 8 Jahre her.
Ja. Wahnsinn, also doch nachhaltig.
Es scheint nachhaltig zu sein, doch.
Sie machen das ja schon eine ganze Weile. Wie ist es mit der Aufmerksamkeitsspanne der Kinder? Es wird ja immer gesagt, dass durch die neuen Medien oder die digitalen Medien und im Daddeln und so weiter die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeitsfähigkeit der Kinder weniger wird. Erleben Sie das auch oder merken Sie das auch?
Ja, also es gab Zeiten, da konnte man viel mehr lesen und auch komplizierteres lesen. Also ich erinnere mich an meine Zeit, ich habe eine Trilogie, den Schattengreifer, mein Herzensprojekt, eigentlich schon immer. Und den konnte ich damals, als er erschienen ist, vor ziemlich genau 10 Jahren, sogar noch im 3. und 4. Schuljahr lesen. Da drin geht es aber auch um Zeitreise, es geht um Zeitsprünge und dann erkläre ich auch einiges dazu. Damit überfordere ich mittlerweile die allermeisten 3. und 4. Klässler. Insofern merke ich, dass wenn ich mit dem Niveau doch ein gutes Stück runtergehe, ich die Kinder eher abholen kann. Ich finde das sehr schade, sehr bedenklich. Ich spreche auch mit Lehrern natürlich im Anschluss, ne? Es gibt ja immer Manöverkritik und dann überlegen wir, woran das liegen kann. Und es scheint tatsächlich so eine Art Oberflächlichkeit sich einzustellen bei den Kindern. Dass die Tiefe gar nicht mehr so gewollt ist und dass auch Hintergrundwissen gar nicht mehr so wichtig ist. Früher waren die Kinder ganz stolz, wenn sie irgendwas mit rausgenommen hatten und sei es die Erklärung zu einer Redewendung oder dass sie gesehen haben, wie Illustrationen entstehen oder so irgendwas. Was zeige ich auch ganz gerne. Mittlerweile habe ich den Eindruck, das ist gar nicht mehr so gewollt, sondern wenn denn zugehört wird, dann schon beim Vorlesen, aber mehr so konsumartig.
Die Unterhaltung ist es.
Ja, mehr, dass es dann die Unterhaltung ist. Ich springe ja auch nur mal da vorne rum und dann ist auch die Viertelstunde, wundern die sich, wie ein alter Mann sich so zum Kasper machen kann. Früher hat das nicht ausgereicht. Und mittlerweile nehmen die das als ein kleines Event, drehen sich rum und gehen. Und nur die wenigsten, würde ich fast sagen, Kinder fangen dann an, im Autogramm rumzublättern. Welches von den anderen Büchern würde ich mir denn jetzt doch mal anschauen? Oder haben den großen Bedarf, jetzt unbedingt in die Bücherei zu rennen in der Pause, um jetzt auch nochmal schnell ein Buch sich zu greifen.
Sie haben mal gesagt in einem Interview, dass es vielen Kindern heute an Empathie fehle. Wie kommt das? Wie haben Sie das gemeint?
Ja, das ist eine Sache, die ich auch mit großem Schrecken verfolge. Man hört natürlich mal auf beim Lesen und fragt nach, wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen? Und da fällt auf, dass diese Empathie, mich in die Person hineinzufinden, nicht gegeben ist. Ich kriege dann irgendwelche Szenen erzählt von Star Wars oder den Dingen, die jetzt im Moment also gerade aktuell sind bei den Kindern, wo man merkt, die eigene Fantasie, das eigene Empfinden rückt ganz weit nach hinten. Also ich nehme nur das hervor, was ich selber dann schon mal erlebt, gehört, vorgesetzt bekommen habe. Ich habe den Eindruck, dass die Kinder heutzutage in vielen Bereichen nicht mehr so ans Experimentieren, ans selber Ausprobieren und auch ans selber Scheitern rangeführt werden. Man merkt es auch, mein Papa war zum Beispiel Vorsitzender vom Musikverein und der Musikverein oder überhaupt Musikvereine haben große Probleme derzeit, Nachwuchs zu bekommen. Denn bei einem Fußball, ich kicke dagegen, dann rollt der los. Oder auch bei einem Tablet, das Kind streift und dann tut sich was. Und das sind dieselben Glückshormone, die werden ausgeschüttet, wenn ich an der Klarinette endlich das C schaffe. Und dafür muss ich aber arbeiten, um bei der Klarinette den ordentlichen Ton, bei der Querflöte herauszubekommen. Ich zum Beispiel war Schlagzeuger, da war das wieder einfacher. Aber es gibt ja Instrumente, da muss ich mich erstmal für anstrengen. Und dann muss ich auch Frust einstecken. Und heute werden Kinder ganz, ganz früh schon von diesem Frust zurückgehalten, ferngehalten. Der kommt dann aber später, der Frust. Wenn ich dann sehe, dass andere, die es gelernt haben, an mir vorbeiziehen, weil sie Matheaufgaben viel schneller lösen können, weil sie in Physik Aufbauten oder in Chemie so Laborbefunde viel schneller erfassen können, weil ich das nie gelernt habe. Und das fällt mir beim Vorlesen denn auch auf. Diejenigen, die es gewöhnt sind, mit ihren Eltern auch ganz oft überlegen, was können wir tun, in welcher Alltagslage jetzt auch immer, die sind es gewöhnt und die anderen hinken ganz, ganz weit hinterher. Und es hat den Anschein, die dürfen nicht mehr scheitern und die dürfen sich selber auch nicht mehr bis an die Grenze bringen und noch nicht mehr austesten.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel. Zu Ihrer Biografie, Herr Gemmel, Sie sind Jahrgang 1970, Sie sind in Moorbach im Hunsrück geboren und haben, wie Sie eben auch schon sagten, als Kind kaum Berührung mit Büchern gehabt. Wie kam das?
Ja, das war bei uns nicht das ganz große Thema. Also meine Erziehung bestand darin, dass nach den Hausaufgaben die Haustür aufging und es hieß, um 18 Uhr gibt's Abendbrot, seid pünktlich. Also ich war viel auf dem Fahrrad und sehr viel im Wald unterwegs, hatte auch das Glück, auf so einem Dorf findet man auch schnell Freunde. Wir waren eine wahnsinnig tolle Clique. Wir haben auch noch Dämme gebaut und wir haben noch Bäche umgelenkt und lauter solche Sachen. Und deswegen dachte ich, die Welt der Bücher brauche ich gar nicht. Also ich habe einfach nicht gelesen. Und erst eine Deutschlehrerin im 7. Schuljahr, die auf mich zukam und sagte, du, deine Aufsätze, ne, also Rechtschreibung ist eine Katastrophe, Stefan, aber du bist immer einen Gedanken tiefer oder immer schon mal so eine Idee weiter als die anderen. Und da du nimmst ein Thema nicht einfach nur als gegeben, sondern versuchst dann auch wirklich das Beste rauszuholen. Das gefällt mir sehr gut. Und diese Lehrerin hatte auch immer Bücher dabei und hat es geliebt, mit uns über Bücher zu diskutieren. Und ich habe es geliebt, mit ihr zu diskutieren. Also musste ich Bücher lesen, wenn ich mit ihr ins Gespräch kommen wollte. Und sie hat wirklich ein Händchen gehabt. Natürlich Abenteuerromane. Für einen, der im Wald groß wird, natürlich ist da Winnetou oder jeder Graf von Monte Cristo. Den habe ich in einer Nacht durchgehabt. Und dann hat sie aber auch diese alten Übersetzungen mitgehabt. Also die hat sofort auch diese Kultur des Buches vermittelt. Diese Wertschätzung auch. Ich habe noch nie ein Taschenbuch so gedreht, dass die Vorderseite die Hinterseite berührt, sondern immer eine Wertschätzung dem Buch gegenüber. Und als sie dann merkte, ja, es hat gefruchtet, die Deutschnoten wurden besser, da hat sie mich dann noch in die Schülerzeitung gesteckt. So, und das war's. Also das war mein Schlüsselerlebnis, allein schon mal Themen zu suchen, die alle interessieren und dann aber auch dieser Umgang mit den Texten. Das heißt, mein Redakteur hat mir dann gesagt, du hast eine anderthalbe Seite, weil da unten muss eine Werbung hin. Und dann musste ich damals auf der Schreibmaschine, hat man da noch rumgehackt, dass ich ja diese anderthalbe Seite einhalte. Ich musste kürzen, nochmal schreiben, nochmal schreiben, nochmal schreiben. Und ich war nicht derjenige, der das mit seinen Hausaufgaben getan hat. Bei den Texten war das selbstverständlich, denn die mussten Frau Stadtfeld gefallen. Das war ganz wichtig, ne? Ganz, ganz wichtig. Es gab Schüler, die mich auf dem Schulhof angesprochen haben. Hör mal, ich habe das da gelesen, das wusste ich gar nicht. Das war bei uns im Dorf. Wahnsinn, hör mal. Und ich kannte den Schüler nicht mal. Und diese Bestätigung zu bekommen, das hat mir unendlich gut getan. Und deswegen bin ich wohl auch beim Schreiben geblieben. Denn dieses Schreiben für andere bekommt eine Wertschätzung im Allgemeinen, ja, die mir dann einfach die Seele streichelt.
Sie haben dann aber zunächst mal mit Horrorgeschichten angefangen.
Oh, Sie haben auch gut recherchiert, Herr Mann.
Weil Sie ein Fan von Stephen King und Edgar Allan Poe sind auch. Jetzt heute Kinder- und Jugendbuchliteratur, das ist eine große Kehrtwende.
Ja, und ich muss auch sagen, also meine Texte waren noch übler als die von Stephen King und Edgar Allan Poe. Also bei mir wurde ja ganz viel zerrissen und gefressen und aufgespießt. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich natürlich, wie jeder andere auch, mich in der Pubertät mit vielen Dingen schwer tat. Jetzt aber gewöhnt war, Dinge, mit denen ich umgehen möchte, literarisch zu verarbeiten. Also habe ich ganz viel Frust abgearbeitet. Ob das an einer Person oder an einer Situation jetzt gelegen hatte, egal, am Abend wurde gemetzelt. Und ich habe wirklich das übelste Zeug geschrieben. Aber mir ging es gut danach. Ich wurde meine Wut los. Manchmal zum Beispiel, man kann man ja auch als Jugendlicher nicht gegen Erwachsene angehen, also wurde er dann abends getötet, das tat gut. Dann habe ich aber diese Geschichten meiner jetzigen Frau, wir sind schon über 30 Jahre zusammen, zu lesen gegeben, denn die hatte Deutschleistungskurs. Das heißt, die musste sich ja mit Texten auskennen. Und Doro sagt ihr dann auch, ja Stefan, wie du schreibst, gefällt mir ganz gut, aber was du schreibst, oh, also da wäre ich froh, ich könnte was anderes lesen. Hab ihr zuliebe dann eine Kindergeschichte geschrieben und merkte plötzlich wieder, wie schön das ist, einfach nur zu schreiben, ohne was verarbeiten zu müssen. Also diese Verarbeitung, diese Horror-Episode, die ging über Jahre. Und für Doro habe ich dann einfach nur mal wieder was aus dem Herzen herausgeschrieben und das tat mir so gut. Es hat ihr wahnsinnig gut gefallen und so bin ich erstmal bei den Kindergeschichten geblieben und ich schreibe heute nicht oder kaum für Erwachsene, weil ich diese Lesung einfach mag. Also diese Bücher und diese Lesung gehören bei mir unbedingt zusammen.
Sie haben dann erstmal was Handfestes gelernt, nämlich Sie sind Elektriker. Wie kam das?
Ja, ich wäre gerne Erzieher oder Pfleger geworden. Aber mein Papa sagte, und eigentlich war das auch ganz gut von ihm psychologisch ausgeleuchtet, er sagte, jemand wie du, Stefan, dem tut es mit Sicherheit gut, wenn er am Abend sagen kann, so und das ist mein Tagwerk. Der sagte, im Handwerk kannst du sagen, und das habe ich gebaut, das habe ich erstellt oder das habe ich installiert. Und da mein Papa Elektriker war und damit eine Großfamilie durchgebracht hat, dann sage ich, du Papa, dann werde ich auch Elektriker. Und habe dann erstmal das Elektroinstallateurshandwerk gelernt, was okay war. Was mich jetzt aber nicht so angesprochen und gereizt hatte. Also es ist halt eine Arbeit für die Hände, weniger für die Seele. Und so kam es dann nachher zur Umschulung zum Heilerziehungspfleger. Denn da hat man beides. Da habe ich die Erziehung und die Pflege. Mhm. Ja, mittlerweile kann ich also bei uns zu Hause das Elektrische reparieren. Ne? Das ist natürlich nicht verkehrt. Aber für die Seele brauche ich eben doch meinen Computer und meine Geschichten.
Sie haben aber dann auch relativ lange als Heilerziehungspfleger gearbeitet. Damals mit behinderten Jugendlichen in Heimen und Internaten. Und haben eine Theatergruppe gegründet, haben Stücke für diese Gruppe geschrieben. Und was hat Ihnen diese Arbeit und diese Kontakte gebracht?
Ja, sehr, sehr viel. Ich habe diese Arbeit nie als anstrengend erlebt. Ich war in einem Wohnheim für schwerst Mehrfachbehinderte und habe die Arbeit wirklich geliebt, war auch 6 Jahre dort zugange. Und das hat sich ergänzt, denn ich bin zu meiner Gruppenleiterin und sagte, du, ich würde morgens gerne mich in Schulen ausprobieren mit diesen Lesungen. Ich würde auch wahnsinnig gerne morgens schreiben. Kann ich bitte nur noch Spätdienste machen? Und meine Gruppenleiterin, die für alles immer offen war, sagte, Stefan, damit bist du der beliebteste Mitarbeiter hier, denn jeder will ja Frühdienst machen. Und wenn ich immer deine Zeiten verschenken darf am Morgen, ja, dann wirst du hier sehr beliebt sein. Der Vorteil für mich war, ich konnte tatsächlich morgens schreiben oder auch schon mal in die Schulen diese Lesungen machen und bin dann um 14 Uhr in meinen Dienst. Und weil ich das nie als anstrengend erlebt habe, hat sich das so wunderbar ergänzt, dass das für mich ein sehr, sehr schöner Tagesablauf war. Morgens meine Literatur, mittags meine Leute und so konnte ich dann auch diese Theatergruppe ins Leben rufen, die ich dann aber auch nebendienstlich nachher geführt habe und wo ich dann auch für die bestimmten Behinderungsarten dann auch die Rollen reingeschrieben habe. Also, wenn ich eines Tages mal vor dem großen Chef stehe, wenn der liebe Gott mich mal fragt, was hast du geleistet in deinem Leben, zeig doch mal, dann werde ich ihm diese VHS-Kassette in die Hand drücken und sagen, hast du noch einen Rekorder? Denn es gab ein Stück, und zwar den Nussknacker, den habe ich dann mit den tatsächlich schwerst mehrfach behindert. Es gab keine Sprechrolle. Wir haben das ballettartig aber ohne Tanz natürlich aufgeführt. Also daran hänge ich heute noch. Und als es dann soweit war, dass nicht mehr beides ging, als ich immer mehr zu schreiben hatte und immer mehr zu Lesungen eingeladen wurde, ist es mir schwer gefallen, aus dem Beruf auszusteigen. Ich habe auch lange gezögert, ehrlich gesagt, wollte aber doch mal ausprobieren, wie das Freiberufliche so auf mich wirkt.
Sie haben zwei, jetzt eine schon erwachsen, die andere fast erwachsen, Töchter. Sind das Ihre ersten Leserinnen?
Ja, die allererste Leserin ist meine Frau. Da hat sich nichts geändert in den 30 Jahren. Meine Frau ist immer meine allererste Lektorin und die ist ja auch Lehrerin. Das heißt, die nimmt mir schon mal die ersten Rechtschreibfehler raus. Das hilft ja schon mal. Dann gibt es die Hanna, die heute 21-Jährige, die eine Bücherfresserin ist und bei der auch zu sehen war, dass Sprache von Beginn an ihre Stärke ist. Sie studiert jetzt auch Sprachen in Germersheim und sie ist meine zweite Lektorin. Schon mit 8 Jahren ist die mir mit dem Rotstift durch den Text. Dann stand auch schlecht, doof, blöd, lass mal. Und Franzi kommt vom Wesen her sehr nach mir. Das heißt, sie mag es lebendig, sie mag es sportlich. Sie liest, aber nicht so regelmäßig wie die Große. Und wenn ich Fragen habe an Franzi, dann hilft sie mir sehr gerne beim Recherchieren. Aber was die Sprache angeht oder so, ne, da schickt sie mich dann eher zu Hanna rüber.
Ja, gute Aufteilung.
Ja, klasse.
Sie schreiben nicht nur, Herr Gemmel, lesen vor, um junge Menschen zum Lesen zu bringen. Sie fördern auch junge Schreibtalente. Sie haben vorhin schon ein bisschen erzählt aus diesen Workshops, aus Ihren Schreibwerkstätten, die Sie organisieren. Wie machen Sie das? Wie erkennen Sie, ob ein Kind ein Talent oder ein Jugendlicher ein Talent zum Schreiben hat?
Ja.
Ob da mehr ist als bei anderen Kindern.
Ja, ich werde sehr oft als Juror angefragt bei Schreibwettbewerben. Meistens dann für Kinder und Jugendliche. Und da fallen die mir dann auf. Sehr oft schreiben die Kinder mir selber. Und dass sie sagen, hier schau doch mal, die und die Geschichte habe ich dann mal erfunden. Sehr oft kommen sie nach Lesungen zu mir. Und ich nehme die Texte auch alle mit nach Hause. Das ist eine irre Zeit, die dabei drauf geht. Ich schaue mir das auch tatsächlich alles dann an. Und bei manchen merkt man tatsächlich, wow. Und dann gebe ich denen erstmal eine Schreibaufgabe, die auf sie zugespitzt ist. Denn bei den anderen Texten weiß man nie, wie weit hat Mama und Papa geholfen. Das ist ja auch nett. Dagegen habe ich ja auch gar nichts. Wie weit hat der Lehrer vielleicht eingewirkt? Also gebe ich eine sehr spezielle Aufgabe, die auf das Kind zugeschnitten ist. Wenn es einen Hamster hat, soll es über den Hamster schreiben oder wenn es was erlebt hat, darüber. Und dann merke ich, ist Talent da oder ist es durchschnittlich, überdurchschnittlich gut. Und die hohen Talente, denen biete ich dann tatsächlich an, wollen wir nicht ein gemeinsames Projekt machen. Und da entstehen die wildesten Sachen raus. Also es gab schon fertige Veröffentlichungen. Also es gibt also wirklich Bücher von Jugendlichen, die ich begleiten durfte. Theaterstücke, aber auch manchmal Webtexte oder in Zeitschriften, Zeitungen, dass die abgedruckt werden. Und über jede Veröffentlichung freue ich mich mindestens genauso wie meine kleinen Schützlinge dann. Denn es ist schon, ja, eine Riesenbereicherung, dass man sowas machen darf.
Was raten Sie jungen Nachwuchsautorinnen und Autoren?
Ja, setzt eure Hoffnungen gerne hoch an, aber seid realistisch. Das ist das eine. Nicht aus jeder guten Geschichte muss gleich ein Buch werden. Gerade heutzutage, wo es ja Fanfiction gibt. Das heißt, wenn Kinder gerne schreiben, können sie zu ihrem Harry Potter oder zu ihrem Aragorn online eigene Kapitel erfinden. Und weil das viele machen und gerne machen, treffe ich da auch auf gleichgesinnte Leser. Dann bekomme ich also auch gleich schon wieder ein Feedback. Ich bin ein ganz großer Fan von diesen Fanfiction-Seiten. Dann gibt es immer wieder Portale, die gerne auch von Kindern veröffentlichen. Oder bewerbt euch bei diesen Wettbewerben oder schreibt eure Zeitung an. Aber habt Geduld und vor allem, man muss mindestens so viel Biss haben wie Talent. Denn es gibt erstmal ganz viel Frust. Und da sind wir schon wieder beim Spannungsbogen zu dem, was vorhin gesagt worden ist. Man muss Frust aushalten können. Auch mir werden Projekte abgesagt. Mir sterben Projekte mittendrin. Corona hat mich 3 Buchprojekte gekostet, von dem eins mir sehr, sehr wichtig war. Das muss man aushalten können in diesem Bereich. Und auch da, das sage ich den Kindern schon fast beim ersten Treffen, sei auf Frust gefasst, aber nimm ihn nicht als Bremse, sondern als Ansporn.
Sie haben gerade gesagt, 3 Projekte sind abgesagt worden. An was sind Sie dran? Was sind Zukunftsprojekte?
Im Moment bin ich mal wieder bei den Erstlesern, ich bin mal wieder bei den Kleinen, denn der Verlag hatte angefragt, ob mir da was einfallen würde. Also auch sowas geht schon mal. Das Zweite ist, es gibt jetzt ein Buch von mir. Ich bin nach der Lesung von 2 Jungs angesprochen worden, die sagten, hey, das ist witzig, was du machst, schreib doch mal ein Greg, also Gregs Tagebuch. Und dann sage ich, du, das gibt's ja schon. Nee, pass auf, du sollst Greg schreiben, nur anders. Ah ja, okay. Und was soll das Thema sein? Ja, das, was uns interessiert. Was interessiert euch denn? Döner. Super. Ich soll einen Crack schreiben, der kein Crack ist, mit Döner. Ja, mach mal. Und die 2 waren so süß. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, das den Döner zum Hauptthema hat und so witzig daherkommt, wie ich es mir selber gar nicht zugetraut hätte. Also da habe ich mir im Schreiben, ich saß auf der Terrasse beim Entwickeln, selbst da habe ich mich schon einige Male selber zum Kichern gebracht. Ja, und das Buch, da sitze ich gerade dran, macht mir unendlich viel Spaß. Da kommt was ganz, ganz Neues auf uns zu.
Diese Gregs Tagebuch-Reihe von Jeff Kinney basiert sehr viel auf Zeichnung und wenig Text.
Ist das, und damit hat er genau die Kinder abgeholt, die sich mit dem vielen Lesen schwer tun, die Angst haben vor diesen schwarz-weißen Seiten. Also man kann Gregs Tagebuch mögen oder nicht, aber er hat es wirklich geschafft, sehr, sehr viele Lesemuffel ans Buch zu kriegen. Denn einige sagten dann auch, ja, jetzt brauche ich ja diese Comics nicht mehr, ne? Und haben dann doch Eragon angefangen zu lesen, ja, und dann auch gleich die dicken Dinger. Also er hat sehr, sehr viel bewirkt, Jeff Kinney, das hat er toll gemacht.
Das ist jetzt was Sie dann mit dieser Dönerreihe auch aufgreifen oder doch mehr Text?
Lese schon viel mehr Text, weil ich bin kein Comicschreiber, ich bin Erzähler und gehe gern in die Breite und mag das Epische, auch beim Lesen selbst. Also ich bin Paul-Auster-Leser, da geht man in die Breite. Das will ich mir auch nicht nehmen lassen.